Ihr hört das lesewütige Kaffeekränzchen, das sich 20 Jahre nach dem Hurricane Katrina im Südosten der USA mit Literatur zu dieser vielschichtigen Katastrophe beschäftigt. Wir haben drei Bücher vorgestellt. Der Roman von Gilles Leroy, Solar Jackson, eine Innenansicht. Dann die akribisch recherchierte literarische Reportage von Dave Eggers, Zeitun. Und schließlich ein Erinnerungsbuch über das gelbe Haus einer afroamerikanischen Familie von Sarah M. Broom. Ja, wenden wir uns vielleicht zu Beginn dem Hurricane selbst zu. Wie wird er denn in euren Büchern geschildert? Also direkt, wie die Dämme brechen, das Wasser kommt und so. Welche Worte finden da eure Autorinnen und Autoren? Rosemarie Gilles-Leroy in dem Roman.
Also das wird ja aus der reinen Innensicht von der Solar Jackson beschrieben. Und die Leserin bekommt dann hautnah mit, wie das ist, praktisch eingeschlossen zu sein in so einem Haus, wo man nicht weiß, ob das jetzt nachgibt oder nicht. Und Solar kommentiert das Geschehen um sich herum von ihrem Schlafzimmerfenster und das mit einem relativen Sarkasmus. Also vom durchnässten Bett aus kann ich zu meiner Rechten die Treppe unter dem schmutzig stinkenden Wasser erkennen. Ich lese ein Stückchen vor. Etwas weiter die Straße hinunter ist ein kleiner Körper zu sehen, der in den Zweigen einer Eiche hängt. Eines der letzten noch stehenden Bäume. Lebt er? Klammert er sich fest? Oder ist er bereits tot? Die Vögel waren verstummt. Sie waren wohl geflohen, die Silberreiher, Eichelhäher, Kolibris und auch die Rotkardinäle. Ihre Nester waren zerstört, ihre Jungen erstickt. Wo also sollte man Trost finden? Die Leichen schwimmen ausnahmslos alle auf dem Bauch. Und alle halten die Arme, als seien sie gekreuzigt. Christenschläuche. Manchmal kann man auf einem Leichenrücken eine Ratte reisen sehen. Eine Ratte auf Kreuzfahrt. Das ist eine Wucht. Im Busbahnhof kann man beobachten, wie die Busse ihre Parkbuchten verlassen, abtreiben, sich anmutig um die eigene Achse drehen, wie auf einer Schlittschuhbahn und schließlich, wie könnte es anders sein, zusammenprallen. Als hätten die Geister ihrer verschwundenen Fahrer sie zu Späßen aufgelegten Geister diese verdammten Witzbolde beschlossen, Autoscooter zu spielen. Nur mal so. Also das ist schon sehr eindrücklich, wie sie das beschreibt, aber doch eben aus dieser Innensicht und wie so in einem Theater eigentlich.
Ja, schon hat schon Sarkasmus, ne? Aber ja. Es ist auch wahnsinnig krass, muss ich echt sagen. Boah, hatte die das vorstellt? Furchtbar. Ines, wie Dave Eggers, der beginnt ja quasi mit dem Brechen der Dämme sein Buch, oder? Habe ich das richtig verstanden?
Genau, er beginnt mit diversen Nachrichten, die die Familie Zetun erreicht über den Hurricane. Aber da ist der Hurricane noch in Florida und treibt dort sein Unwesen, kann man so sagen. Und alle sind noch relativ entspannt, also befürchten noch nicht das Schlimmste, weil sie immer noch den Glauben haben, dass die Deiche halten. Mhm. Aber wie sich herausstellt, ist das natürlich nicht der Fall. Aber als das passiert, ist Kathy mit ihren Kindern schon gar nicht mehr in der Stadt. Nur noch Zetun. Und was ganz wunderbar herausgearbeitet ist von dem Autor, man bekommt so zwei Ansichten. Einmal durch Zetun die Ansicht der Stadt, was da gerade alles passiert aus seiner Perspektive. Und dann Kathys Ansicht, also die Außenperspektive, die dann auch durchdringt ist von diversen Nachrichten. Also ganz, ganz schlimme Nachrichten, die die Menschen eigentlich erreichen aus ihrer eigenen Stadt. Was nicht so klar ist, also mir auch als Leserin nicht so klar war, ist, ob diese Nachrichten wirklich auch alle wahr waren oder wirklich auch die Nachrichten extreme Panik geschoben haben, weil man eben so wenig Informationen aus der Stadt herausbekommen hat. Aber Zetun selber hat das alles gar nicht mitbekommen. Nur in den Telefonaten, die sie einmal am Tag noch führen konnten, haben ihn diese Nachrichten erreicht. Aber er hat sich eigentlich nicht so ganz davon beirren lassen. Am Anfang vielleicht, und das sagt er nachher auch rückwirkend, war er doch ein bisschen auch naiv. Er hat diverse Gefahren auch nicht eingeschätzt, weil aber seine Hilfsbereitschaft einfach zu groß war. Und Dave Eggers schafft es aber, es sehr ruhig zu erzählen. Also er nimmt diese Aufregung eigentlich raus und versucht da so eine Sachlichkeit auch reinzubringen.
Mhm. Interessant. Und Ursel, bei Das gelbe Haus, wie wird es da geschildert, der Hurricane selbst, die Überschwemmung, das Wasser, das steigt?
Also es wird sozusagen aus einer Wiener Luftvogelperspektive geschildert. Die Autorin Sarah M. Monique, heißt sie eigentlich mit Mittelnamen Broom, erlebt den Hurrikan nicht direkt in New Orleans, sondern in New York. Und sie nimmt Kontakt auf mit ihren Geschwistern und erzählt, was ihre Geschwister erleben. Und sie erzählt den Hurrikan sozusagen als das Ende ihrer Familie in New Orleans. Sie sagt irgendwo, unsere Seele braucht ein Haus. Und dieses gelbe Haus in East New Orleans ist die Seele ihrer Familie. Und der Hurrikan zerstört dieses Haus. Und das ist ihr Fokus auf den Hurrikan.
Ist da zu dem Zeitpunkt noch jemand in dem Haus?
Als der Hurrikan ist der Bruder Karl noch da.
Ja, stimmt, genau.
Ja. Und das wird auch beschrieben, wie er in dem gelben Haus oder in einem anderen Haus, das da in der Nachbarschaft ist, die Nacht des Hurrikans verbringt und morgens aufwacht und dann ist alles voll Wasser. Mhm. Ja. Und die anderen sind zum Teil schon weggefahren. Das wird auch geschildert, so ähnlich wie bei dir, bei Dave Eggers, wie die Leute wissen, es kommt jetzt ein Sturm und denken, es wird vielleicht gar nicht so schlimm, aber sich dann doch aufmachen und wegfahren, ihre Familie in Sicherheit bringen. Und der Karl bleibt da und er erzählt dann später, wie das war. Aber der Fokus liegt einfach, auch was ich vorgelesen habe, auf dieser Zerstörung des Hauses, die Zerstörung der Familienseele in New Orleans.
Was erfährt man denn in den Büchern über das Verhalten der Menschen? Also jetzt nicht unbedingt über eure Protagonisten. Wir wissen ja, Zola Jackson ist eingeschlossen in ihrem Haus, ne? Aber vielleicht von anderen Menschen, die eben helfen, die retten oder auch das Gegenteil, die plündern, die Situation ausnutzen. Also was erfährt man da in euren Büchern davon, Rosemarie?
Also es gibt einige Menschen, die es nicht geschafft haben, die dann auf die Dächer geflohen sind und dann um Hilfe rufen. Und wie gesagt, man erfährt das ja alles nur aus der Innenperspektive von Zola. Und von Plündereien schreibt sie nichts, aber von diesen von Rettungsaktionen, die es eben nicht gibt, also staatlicher Seite, sondern nur von privater Seite, also eben dieser Schauspieler, der dann unter Blitzlichtgewitter dann einzelne Personen rettet, tatsächlich mit dem Boot dabei selber fast untergeht. Und es wird halt alles auch sehr wieder in diesem üblichen Sarkasmus beschrieben. Ne? Also sie sagt, die Armee kommt nicht, weil die Armee hat ihren Einsatz in den Wüsten des Orients. Ich glaube, das war gerade der Irakkrieg, soviel ich weiß.
Ja, genau.
Also 2005.
Genau, 2005. Ja. Okay, ich meine, es ist auch krass, dass da ein Blitzlichtgewitter ist, während in so einer Situation jemand anders rettet. Ich meine, es ist immer die Kehrseite des Journalismus, ne, dass die eben nicht ganz viele Leute da sind, die nicht helfen, sondern nur dokumentieren, dass einer hilft. Ne? Aber ich finde das schon schwierig vorstellbar, muss ich sagen, jetzt für mich selbst, das nur zu fotografieren und nicht selbst zu helfen.
Das ist schon auch ein bisschen absurd.
Ja, es ist absurd. Also ich verstehe den Sarkasmus von Zola, ehrlich gesagt. Ines, wie ist es bei Dave Eggers? Erfährt man da was, eben außer jetzt Zaitun, der ja hilft, auch über andere, die helfen oder über andere, die plündern?
Also wir als LeserInnen erfahren ja alles aus Zaituns Sicht, also aus seinem Bericht quasi, aber es gibt auch viele andere, auch anknüpfend an das, was du gesagt hast, Rosemarie, er beschreibt, dass ihm das Militär nicht hilft. Also er bittet sie öfters auch um Hilfe. Er ist ja recht mobil mit seinem Kanu und kann auch seinen Nachbarn unterstützen. Also relativ viele Leute brauchen Hilfe, weil die Nachbarschaft anscheinend verhältnismäßig alt gewesen war. Und genau, die Person vom Militär notiert sich alles, sagt, ich helfe, aber es kommt keine Hilfe. Die alten Leute warten über 4 Stunden auf Unterstützung, aber sie kommt einfach nicht. Und Satun versucht einfach, Lösungen zu finden und trifft dann immer wieder Leute. Er trifft auch einen Bekannten, der in einem seiner Mietshäuser wohnt. Und dort funktioniert auch tatsächlich noch das Telefon. Deswegen kann er immer wieder Kontakt auch nach außen bekommen. Und auch in dieser Wohnung halten sich dann auch nachher noch 2 weitere Männer auf, was dann aber zum Verhängnis wird später für alle dort. Er trifft auch auf Menschen, die plündern. Er beobachtet diese Menschen aus der Ferne tatsächlich, kann diese Person aber nicht zuschreiben. Also er will sich in diese Situation auch nicht einmischen. Ihm ist es tatsächlich dann wichtiger, dass sein Hab und Gut verhältnismäßig in Sicherheit dann auch bleibt.
Ursel, wie ist es bei Das gelbe Haus von Sarah Broom? Erfährt man da was über Hilfsbereitschaft?
Oder? Ja, man erfährt über Hilfsbereitschaft sozusagen auf nachbarschaftlicher Ebene. Dieser Bruder Karl, der da aufwacht und das Wasser ist gestiegen, der kann sich nur retten, indem er mit einer Motorsäge das Dach aufsägt und dann auf das Dach steigt. Und er wird dann schließlich auch von einem Boot gerettet. Es holt ihn jemand ab. Und was ich interessant finde, er plündert auch selber, weil er einfach nichts zu essen hat. Die gehen dann in Läden rein und holen was zu essen. Das ist die andere Seite. Also es ist nicht so eine Luxusplünderaktion, sondern die brauchen einfach was zu essen. Ja. Was ganz gut rauskommt in dem Buch, ist eben, dass offizielle Hilfe fehlt. Vielleicht auch, weil einfach kein Plan existiert. Also erstaunlicherweise, obwohl es ja 1965 schon mal diesen Hurrikan gab, scheint es da keinen Plan zu geben oder gegeben zu haben, was man da sofort macht. Und das ist ja was wir auch von anderen Katastrophen kennen. Also das Hochwasser in der Eifel, da gab es ja auch einen ganzen Abend lang keinen wirklichen Plan.
Also wisst ihr da was drüber oder wird das zufällig in einem, vielleicht bei Zeitun oder so mal angedeutet? Ist das mittlerweile also das habt ihr ja alle gesagt, die staatliche Hilfe, auch die kommunale, das hat einfach gefehlt. Auch das Militär kommt einfach nicht. Ne? Die Nationalgarde, die sonst immer sofort in USA abschickbar ist, da fehlt sie. Ja? Ist das aufgearbeitet? Also weiß man, was da schiefgegangen ist?
Also in dem Buch begegnet Zetun hin und wieder auch der Nationalgarde mit ihren sehr schicken, großen Booten. Aber sie sind auf einer anderen Mission. Wir erfahren nur nicht, auf welcher Mission sie sind. Nicht so ganz, aber sie helfen nicht zwingend Menschen. Sie können auch die Menschen gar nicht hören, weil die Boote zu laut sind. Das kommt noch hinzu. Nachher wird vermutet, dass sie eher nach Plünderern Ausschau gehalten haben. Und natürlich in dem Buch auch so ein bisschen mit diesem rassistischen Hintergrund, dass die Anweisungen aus Washington waren, natürlich auch eben nach bestimmten Personengruppen Ausschau zu halten. Und vielleicht, das ist vielleicht noch eine Vermutung, sind sie auch davon ausgegangen, dass die meisten Menschen auch gar nicht mehr in der Stadt waren, sondern schon anderswo sich in Sicherheit gebracht haben.
Auch vor einem Sturm sind nicht alle gleich. Das haben wir, glaube ich, ganz deutlich aus allen drei Büchern gehört. Die strukturellen Ungerechtigkeiten, die es sonst schon gibt, kommen da ganz enorm zum Tragen. Und Katharina ist da eben das allerbeste Beispiel. Was würdet ihr denn sagen, warum sollte man ein Buch über den Hurrikan Katrina lesen?
Naja, vielleicht genau aus dem Grund, dass wir im Grunde genommen nicht vorbereitet sind auf all die Katastrophen, die noch auf uns zukommen werden. Also das ist so beispielhaft gewesen ist. Ne? Und jetzt, was du gesagt hast an der Aare, also das Unglück oder was jetzt in den Philippinen passiert. Und das wird ja kein einmaliger Vorgang sein. Ne?
Ja, auch, es ist auch ein Beispiel dafür, wie dann anschließend die Stadt New Orleans zwar was getan hat, aber eben versucht hat, möglichst das alte touristische New Orleans schnellstmöglich wieder herzurichten. Das kommt in das Gelbe Haus sehr gut raus. Das wird auch sehr genau geschildert, weil die Sarah M. Bloom dann später sogar im Büro der Stadtverwaltung eine Zeit lang arbeitet, weil die suchen eine Journalistin, die sich in New Orleans auskennt und da verschiedene Kontakte herstellen kann. Und das macht sie eine Zeit lang und beschreibt eben ganz gut, wie vor allem dieses Bild der vibrierenden, lebhaften Jazz- und Karnevalstadt New Orleans wiederhergestellt werden soll. Mhm.
Und alles, was dann nicht.
Auf Kosten dieser anderen Viertel, die flächenmäßig ja viel, viel größer sind als das Tourismus New Orleans.
Mhm. Und es ist halt auch fragwürdig, diese Sicherheit, die man ja bei Katrina auch gesagt hat, also das ist alles sicher. Wir haben die besten Ingenieure, wir haben ein Bollwerk, die Deiche werden nicht fallen. Ne? Und das wird ja auch versucht, uns praktisch mitzuteilen, dass wir eigentlich sicher sind und so weiter. Und dass die Sicherheit also eine sehr fragwürdige ist, dass man das nicht glauben kann. Mhm. Ne?
Und dem vielleicht auch noch hinzugefügt, wir bekommen ja durch diese Literatur auch eine individuelle Sicht auf diese Katastrophen. Und ich glaube, die sind sehr, sehr wichtig auch für die Gegenwart und für die Klimakrise, in der wir ja auch stecken. Und das ist ja gar nicht mehr klein zu reden. In diesem Buch Zeitun kommt das auch am Ende sehr gut vor. Also seine Frau Kathy wird krank und es ist lange nicht klar, was sie hat, bis die Ärzte ihr posttraumatische Belastungsstörung diagnostizieren, auf Grundlage eben dieser Situation, die sie und ihr Mann und auch die ganze Familie durchgemacht haben. Und das sind wirklich enorme Spätfolgen. Auch Zeitun's Lebensstil hat sich verändert. Er ist noch gläubiger geworden, hat sich noch mehr in die Arbeit geschmissen, um einfach auch diese Katastrophe zu vergessen. Weil ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass eben auch von staatlicher Seite keine psychologische Unterstützung gegeben wurde oder vielleicht auch nicht ausreichend, um so etwas zu verarbeiten, dass man sein ganzes Hab und Gut verliert oder sogar im schlimmsten Fall sein Leben.
Ja, oder auch Leichen vorbeischwimmen oder sieht.
Oder so, genau.
Ja, genau.
Also sehr traumatisch.
Es gibt ja noch was mich völlig schockiert hat, als ich angefangen habe. Ich habe jetzt eben für diese Sendung mit diesem Hurricane Katrina zu beschäftigen. Und das ist die Evakuierung der Menschen in dieses riesige
das Convention Center.
Superdome oder wie heißt das genau? Kommt das in einem der Bücher vor?
Ja.
Weil, vielleicht kann das jemand von euch schildern, was da passiert ist. Ich denke, die meisten Hörer werden das nicht wissen.
Also ich vermute mal, dass es bei Zeitun vor allem vorkommt, oder?
Dahingehend, dass er sich geweigert hat, dorthin zu gehen, weil er schon vermutet hat, dass es eine Katastrophe werden kann, weil so viele Menschen auf zu kleinem Raum da sind und gegebenenfalls dieses Stadion auch nicht sicher genug ist vor potenziellen Fluten. Mhm. Und das hat sich ja auch so ein bisschen bewahrheitet, meines Wissens nach.
Ja, vor allem ist ja das waren unglaublich viele Menschen in diesem Superdome, ne? Und die sind unter den unglaublichsten Bedingungen dort festgehalten worden dann, ne? Also es war, also man kann das gar nicht wiedergeben, weil die hygienischen Bedingungen, die Krankheiten auch, die da waren, ich meine, das betraf auch ganz New Orleans irgendwann, aber dann haben eben auch so bewaffnete Banden dort das Kommando übernommen, ne? Und also es gibt Berichte von Polizisten, die irgendwann dieses Superdome geöffnet haben und Zustände vorgefunden haben, von denen sie selbst traumatisiert wurden, einfach weil es so furchtbar war. Ne? Mhm.
Also Sola berichtet halt wie üblich sarkastisch, dass das einfach alles zusammengebrochen ist. Ja. So quasi. Das ist auch wieder diese Innensicht, also kommentierend.
Mhm. Also schon richtig, richtig krass, finde ich, wenn man sich da in diese Geschichten reinbegibt. Ne? Wie ist es denn literarisch so? Wir haben ja diesmal nicht drei Romane, sondern eben auch so ein Erinnerungsbuch. Buch, ein Familienerinnerungsbuch, eine literarische Reportage. Könnt ihr eure Bücher auch literarisch empfehlen? Und wenn ja, warum? Und wenn nein, warum nicht?
Ja, ich habe ja in meiner Rezension schon ein bisschen geschwärmt, ne, dass ich das literarisch schon sehr toll inszeniert finde, eben wie so die Flut kommt und die Sola muss langsam von dem untersten Stockwerk ihre Küche nach oben ins Schlafzimmer und dann schließlich unters Dach. Und diese Katastrophe praktisch wie so ein fünftaktiges Drama inszeniert ist. Und die Sprache ist einfach auch, es ist wunderbar zu lesen. Ich meine, sie springt immer zwischen den Zeiten. Mitten in einem Satz ist sie dann wo ganz anders, also in der Vergangenheit. Aber das, man kann das sehr, sehr gut lesen und ich kann das eigentlich nur empfehlen.
Also Sola Jackson, nur sehr schwer zu kriegen.
Ja, genau, nur antiquarisch, aber auf dafür Französisch. Auch billig.
Genau. Ines, der Zeitun, wie findest du das literarisch?
Also ich kann das Buch sehr empfehlen, wenn man einmal die Familienperspektive auf den Hurricane Katrina haben möchte und ja, welche Folgen eigentlich so eine Katastrophe hat. Aber gleichzeitig bietet dieses Buch auch so viel Hoffnung, weil der Protagonist Zaitun einfach ein sehr hoffnungsvoller Mensch ist und eigentlich immer nur das Gute für seine Mitmenschen möchte und sich dafür auch einsetzt. Und ich glaube, auch eben, was ich vorhin gesagt habe, in Zeiten der Klimakrise kann dieses Buch auch einfach sehr, sehr hilfreich sein, sehr inspirierend sein, weiterzumachen, Hoffnung zu haben, seinen Mitmenschen zu helfen, natürlich nicht in das Visier gewisser Behörden zu kommen. aber es zeigt es spiegelt natürlich auch, ich wage mal das zu sagen, die heutige US-Gesellschaft nach wie vor sehr gut wider. Und dementsprechend sehr empfehlenswert. Und
ist auch flüssig zu lesen,
sehr
oder?
Sehr gut zu lesen. Das liegt auch einfach am Autor, der schafft das irgendwie, dass man bei so einem schweren Thema doch einen leichten Lesefluss auch hat. Und genau, wenn man Lust hat, kann ich es nur empfehlen zu lesen.
Gut. Das Gelbe Haus wurde ja auch schon empfohlen.
Kann ich auch nur sehr empfehlen, vor allem allen, die gerne Familienromane lesen. Denn es ist mehr noch als ein Memoir, ist es eine literarische Familienreportage. Es ist die Geschichte einer Familie anhand ihres Hauses. Und Häuser sind ja für Familien wichtig. Und viele Menschen erzählen auch, dass sie in Träumen ein Haus bewohnen. Und wahrscheinlich ist ein Haus ein ganz archaisches Bild für unser Leben. Und das wird hier für eine Familie erzählt. Und das ist wirklich großartig. Also es ist flüssig erzählt. Es ist die Tradition der literarischen Reportage wie im 20. Jahrhundert. Egon Erwin Kisch oder Alfred Kerr oder Josef Roth, die auch so literarische Reportagen geschrieben haben. Und das ist ganz toll.
Schön, also drei Empfehlungen. Dann nennt doch bitte noch mal die drei Bücher, damit jetzt auch alle wissen, wovon ihr gesprochen habt.
Ich habe vorgestellt von Gilles Leroy, Sola Jackson. Ist erschienen 2011 bei Kein und Aber und übersetzt wurde das von Xenia Osthälser und es hat 176 Seiten.
Ich habe die literarische Reportage Zeitun aus dem Jahr 2009 von Dave Eggers vorgestellt. Das Buch hat 366 Seiten und ist im Kiwi Verlag erschienen. Übersetzt wurde es von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann aus dem amerikanischen Englisch ins Deutsche. Und diese Lektüre gibt es für ca. 10 Euro zu kaufen.
Und ich empfehle sehr von Sarah M. Broom Das Gelbe Haus. Leben und Überleben einer Familie in New Orleans. Ein Memoir, aus dem Englischen übersetzt von Tanja Handels. Erschienen 2022 bei Hansa Berlin. Es hat 432 Seiten und kostet 26 Euro.
Und das war das lesewütige Kaffeekränzchen zum Hurricane Katrina. Bei Radio Dreieckland ist diese Sendung am Freitag nachhörbar um 11 Uhr und danach auf der Homepage rdl.de noch 7 Tage lang. Und die Besprechungen und unser Gespräch findet ihr dort auch, und zwar für die Ewigkeit. Wir bedanken uns fürs Zuhören, wo ihr auch immer dabei wart. Im Dezember kommt wieder unser beliebte Jahresende-Buchtipps-Ausgabe. Und da wir nicht mit einem Requiem heute enden wollen, hört ihr jetzt noch ein paar Takte der Rebirth Brass Band aus New Orleans für die gute Laune. Und wir sagen Tschüss.
Tschüss. Tschüss. Tschüss.